Immer wenn es wieder mal so weit ist, dass Geburtstage anstehen von Freunden, von Verwandten, von Glaubensgeschwistern, dann ist es oft wieder so weit. Wir wünschen dem Betreffenden alles Gute und meistens auch Gottes reichen Segen. Vielleicht auf einer Karte, vielleicht einfach im persönlichen Gespräch, vielleicht sogar noch mit dem Bibelvers dazu. Vermutlich hat es fast jeder von uns schon mal so gemacht oder erlebt. Und mich würde an dieser Stelle interessieren, und da dürft ihr mal selber im Stillen so für euch nachdenken, was hattet ihr dabei unter dem Segen Gottes verstanden? Was war euch vor Augen, als ihr dem anderen Gottes Segen gewünscht habt? Ich möchte, wie Hartwig angekündigt hat, heute mit euch den Psalm 112 anschauen, wo es unter anderem auch um Segen, um Segnungen Gottes geht. Und wir wollen schauen, wie war dieser Segen damals für den Psalmschreiber oder für die Menschen damals zu verstehen und wie dürfen wir ihn heute auch auf uns übertragen. Auch die Frage, wie Gottes Segen, Gottes Furcht, Gottes Liebe miteinander zusammenhängt, wollen wir ein bisschen beleuchten. Wir haben schon gehört, der vorherige Psalm, Psalm 111, hängt auch damit zusammen und deshalb haben wir ihn vorhin auch schon gehört. Der Vers 10 ist quasi der Übergang zu diesem Psalm 112. Und deshalb lese ich den letzten Vers nochmal. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Und dann Psalm 112. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet. Hier geht es wieder mit der Gottesfurcht weiter. Der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis von dem gnädigen, barmherzigen und gerechten Gott. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid. Er wird sein Recht behaupten im Gericht, denn er wird ewiglich nicht wanken. An den Gerechten wird ewiglich gedacht. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht, denn sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Sein Horn wird emporragen in Ehren. Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. Er wird mit den Zähnen knirschen und vergehen. Das Verlangen der Gottlosen bleibt unerfüllt. Nicht nur in der äußeren Gestaltung sind die beiden Psalmen 111 und 112 eng miteinander verknüpft, dass sie beide mit dem Halleluja beginnen und weil sie beide ihre Gedanken in alphabetischer Reihenfolge vortragen, also im Hebräischen ist es so, sondern auch inhaltlich ergänzen sie sich auf das Beste, sodass man annehmen kann, dass die Verfasser oder der Verfasser wahrscheinlich derselbe ist von beiden Psalmen. Beide Psalmen, auch zusammen mit Psalm 115 bis 117, die danach kommen, gehören auch zu den sogenannten Halleluja-Psalmen. Mit diesem Aufruf, Gott zu loben und zu preisen, was ja Halleluja übersetzt bedeutet, bringt der Psalmschreiber hier zum Ausdruck, auch wenn unsere Lebensumstände uns aktuell keine Freude bereiten, so können wir doch jederzeit Freude in unserem großen Herrn erleben. So wie Paulus es sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Beim Lesen dieser Halleluja-Psalmen fällt auf, dass dieser Aufruf, Gott zu loben, für sie nicht nur irgendwie eine fromme Phrase ist, die sie einfach so dahin sagen, sondern es ist ein tiefes Anliegen, das tief aus ihrem Herzen spricht. Sie wollen wirklich Gott preisen, Gott loben in jeder Lage, in jeder Situation ihres Lebens. Und manchmal müssen wir uns dazu auch regelrecht aufraffen, Gott in jeder Lage Danke zu sagen. Gott in jeder Lage zu loben, auch unabhängig von unseren Gefühlen oder Empfindungen. Im vorherigen Psalm 111, den wir gehört haben, werden die Leser nun zunächst daran erinnert, dass sie dem Herrn den ersten Platz in ihrem Leben geben sollten, dass sie darauf vertrauen sollten, dass er sie gut versorgt. Und es werden ein paar Beispiele genannt, wie Gott ja schon in der Vergangenheit so oft unter Beweis gestellt habe: Ja, ich sorge für euch. Und diesen lobenswerten Gott möchte der Schreiber von Psalm 111 stets vor Augen haben. Für ihn ist klar, diese Haltung ist nur dem möglich. Und deshalb sagt er das auch in diesem Vers 10 von Psalm 111. Diese Haltung ist nur dem möglich, der einen großen Gott vor Augen hat, der große Ehrfurcht vor diesem Schöpfer hat. Und deshalb ermahnt er seine Leser am Ende hier in Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Dieses Thema wird nun im folgenden Psalm 112 weiter aufgenommen, weiter ausgeführt und auch noch in den Zusammenhang mit den Segnungen Gottes gestellt. Wichtig ist nun, wenn wir so einen Psalm betrachten, der schon einige Jahre älter ist, dass wir ihn richtig einordnen, dass wir ihn auf dem Hintergrund des Bundes Gottes mit Israel sehen und lesen. Denn Gott hat seinem Volk vielfach deutlich gemacht, dass sie Segen erfahren werden, wenn sie sich an ihn halten, wenn sie seine Gebote befolgen und ihm treu sind. Ganz bekannte Stellen sind da 3. Mose 26, 5. Mose 28, ja, wo ganze Paletten an Versen aufgelistet werden. Könnt ihr zu Hause gerne mal nachlesen. Zwischen Segen und Gehorsam. Wenn ihr das tut, dann werde ich euch segnen. Wenn ihr das nicht tut, dann werde ich euch nicht segnen. Und es ist hier nun wichtig zu verstehen und zu sehen, dass wir keine falschen Rückschlüsse aus diesen Bibelworten ziehen und möglicherweise denken, dass wir heutzutage als Gläubige ein Recht auf Gesundheit, auf Wohlstand, auf Wohlergehen, auf Erfolg und Glück hätten, wenn wir dem Herrn nur richtig nachfolgen und ihm gehorchen. Hier gilt es zu beachten, diese Verheißung des materiellen, irdischen Segens ist kein Bestandteil des neuen Bundes, in dem wir heute leben. Wir als Gläubige des neuen Bundes wissen aus Epheser 1, auch aus 1. Petrus oder 2. Petrus Kapitel 1 und anderen Stellen, dass unsere Segnungen in erster Linie geistlicher Natur sind, nicht irdisch begründete Segnungen. Uns gilt in Bezug auf das irdische Wohlergehen vor allem diese eine Verheißung, die Paulus mal sagt in Philipper 4, Vers 19, dass Gott uns alles geben wird, was wir zum Leben brauchen. Und diese Erfüllung, ihr habt sie sicher auch schon immer wieder erlebt, sie wird sich dann in ganz besonderer Weise erfüllen, wenn wir tun, was Matthäus 6, Vers 33 sagt, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Dann wird er für alles andere weiterhin sorgen. Leider ist es so, dass zu diesem Thema sehr viel Unfug auch über die modernen Medien in unsere Häuser gebracht wird. Der Irrtum des Wohlstandsevangeliums macht leider auch vor den christlichen Fernsehsendern, vor Büchern, Zeitschriften nicht Halt. Und da heißt es dann eben zum Beispiel: Gott muss dir, muss deiner Seele Gutes tun. Glaube muss sich gut anfühlen zu jeder Zeit. Er muss sich positiv auf dein Leben, auf deinen Wohlstand, auf deine Gesundheit auswirken. Denn Krankheit ist nicht im Sinne Gottes. Wir Gläubige haben ein Recht auf Gesundheit. Solche Lügen werden uns da gerne immer wieder vermittelt. Aber diese falschen Botschaften, sie haben einen verdrehten Inhalt über Gott, über den Glauben, über die Nachfolge, über die Bibel. Sie sind aber im Prinzip nichts Neues. Es ist keine neue Mode, sage ich mal. Schon Paulus und die anderen Apostel mussten in ihren Briefen immer wieder vor genau solchen Irrlehren auch warnen. Vor solchen Einflüssen haben uns immer wieder aufgerufen, seid nüchtern, schaut genau hin. Ihr Appell war immer wieder die Ermutigung, nehmt euch Gottes Wort als Maßstab. Da steht's drin. Prüft es am Wort Gottes, eine bessere Waffe gibt es nicht gegen Irrlehren, gegen Verdrehungen in diesen Tagen. Und wer genau hinschaut, auch in diesem Psalm 112, wird eben nicht nur etwas über Sternstunden und Segnungen im Leben eines Gläubigen finden, sondern er wird entdecken, dass auch der Psalmschreiber dunkle Stunden kannte und durchlebte. Vers 4 schreibt er davon. Auch er empfing gelegentlich schlechte Nachrichten, Unglücksbotschaften, von denen schreibt er in Vers 7. Er hatte mit Feinden zu kämpfen, Verse 8 bis 10, Feinde, die ihm Böses tun wollten, die ihm nachjagten. Und wir lesen in Vers 5, er musste sich sogar oder sein Recht behaupten vor Gericht. Gläubige, weder damals noch heute, sind also grundsätzlich vor schlimmen Einflüssen und Krankheiten verschont. Das sehen wir auch an gottesfürchtigen Männern, wie zum Beispiel dem Hiob. Wenn wir sein Leben anschauen, dann merken wir sehr schnell, dass er an Gott festgehalten hatte und trotzdem leiden musste. Gott hat uns eben nicht versprochen, alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen und uns nur den Weg des Glücks und des Erfolgs und der Gesundheit und des Wohlstands zu führen. Nein, auch wir haben Schwierigkeiten. Aber das Schöne ist, Gott hat uns versprochen, an unserer Seite durch diese Schwierigkeiten hindurch mit uns zu gehen. Wir als Gläubige wissen, wohin wir unsere Sorgen, unsere Zweifel bringen dürfen. Und das ist auch der gewaltige Unterschied zu Menschen, die Gott nicht als ihren Herrn kennen. Sie müssen erst alles Gute, was sie tun, sich selber zuschreiben, und das Schlechte, das schieben sie dann am liebsten auf die anderen, weil sie selber das ja nicht tun. Wir dagegen wissen aber, Gott steht hinter dem Allen. Hinter allem, was uns begegnet, jeden Tag neu. Sowohl hinter den Segnungen, als auch hinter den Prüfungszeiten steht und wacht unser Herr. Und das darf uns froh machen. Gott lenkt diese Weltgeschichte. Auch im Jahr 2021 hat sich das nicht geändert. Es gibt keinen blinden Zufall auf der Erde. Nichts, was er nicht überwacht und lenkt. Alles muss an ihm vorbei. Und das ist auch gut so. Und mit dieser Information im Hinterkopf wollen wir uns noch einige Gedanken hier aus diesem Psalm 112 genauer anschauen. Nach dem einleitenden Gotteslob, diesem Halleluja, kommt der Autor nun direkt aufs Thema zu sprechen, indem er mit einer Seligpreisung beginnt. Jesus macht es ja auch in seiner Bergpredigt. Hier im Psalm 112 wird selig gepriesen oder glücklich genannt, wer in Gottesfurcht lebt und wer infolgedessen Gottes Gebote gerne befolgt. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Die Frage ist, warum ist die Gottesfurcht hier so wichtig im Zusammenhang mit dem Halten der Gebote? Der Verfasser spricht hier interessanterweise an mehreren Stellen über das Thema Furcht. Er spricht zum Beispiel von der Furcht vor böser Nachricht, vor schlimmen Gerüchten in Vers 7. Das ist eine sehr reale Furcht, mit der auch wir immer wieder zu kämpfen haben, wenn Leute irgendwelche falschen Sachen in Umlauf bringen. Auch die Furcht vor Feinden ist für ihn ganz real, wie er es in Vers 8 beschreibt. Und trotz dieser Erwähnungen steht bei ihm an erster Stelle die Furcht, nicht vor den Menschen, nicht vor den Umständen, sondern die Furcht vor dem Herrn. So wie es im letzten Vers von Psalm 111 auch betont, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und dieser Satz kommt uns wahrscheinlich bekannt vor. Wir kennen ihn aus Sprüche 1, Vers 7. Dort wird er als eine Art Schlüsselvers für das ganze Buch Sprüche eingesetzt, um klarzumachen, dass erst die Ehrfurcht vor Gott, und was heißt es? Das Staunen über Gottes Größe, das Ergriffensein von Gottes wunderbarem Wesen, diese Ehrfurcht, sie befähigt uns, Gott wohlgefällig zu leben. Gottesfurcht bedeutet also, erst wenn wir gelernt haben, richtig über Gott zu denken, über sein Wesen, über seine Heiligkeit, über seine Liebe, erst dann bekommen wir die Weisheit und die Erkenntnis, auch in unserem Leben gottgefällig zu wandeln. Und wo ein Mensch gelernt hat und immer mehr lernt, Gott zu fürchten, da werden auch die irdischen Ängste und Sorgen immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Die Angst zu versagen zum Beispiel, sie wird zweitrangig, weil ich meine Bestätigung dann nicht mehr in den Erfolgen, nicht mehr in den Dingen dieser Welt suche, sondern in Jesus gefunden habe. Er macht mich froh, nicht meine Erfolge. Im Prinzip brauchen wir uns als Kinder Gottes vor nichts anderem auf dieser Welt mehr zu fürchten. Gottes Furcht allein genügt. Weil Gott der Schöpfer und Herr ist, brauchen uns die anderen Angstmacher des Lebens keine weitere Mühe mehr zu machen. Wenn wir uns nur in Gottes Liebe erhalten, die so viel größer ist als alle Ängste, die wir oft haben, dann wird unsere Gottesfurcht immer mehr diese Menschenfurcht vertreiben können. Und wenn wir in Gottes Liebe eintauchen, immer wieder neu, dann wird uns auch das Halten der Gebote Gottes immer weniger zur Last, immer weniger Mühe machen. Genau diesen Zusammenhang zwischen unserer Liebe zu Gott und dem Halten der Gebote Gottes bringt auch der Apostel Johannes mal schön auf den Punkt in seinem Evangelium. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 14, Vers 15 folgendes, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und nur ein paar Verse weiter dreht er das Ganze nochmal rum und sagt, Johannes 14, 21, wer meine Gebote hält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Das heißt, Gott lieben heißt seine Gebote halten. Und seine Gebote halten unterstreicht, dass ich Gott liebe. Beides gehört untrennbar zusammen. Das eine ist nicht ohne das andere möglich. Wir können also nicht von Liebe gegenüber Gott sprechen, wenn wir ihm und seinen Geboten nicht gehorchen. Denn der wirkliche Beweis meiner Liebe zu Gott liegt eben darin, dass ich seine Gebote ernst nehme und befolge. Beides haben wir nötig. Liebe zu Gott und Freude an seinen Geboten. Und ich bin so froh, dass ich beides nicht selber produzieren muss, weil ich es gar nicht könnte. Johannes 15, Vers 5 erinnert mich immer wieder an meine große Abhängigkeit von Jesus. Im Bild des Weinstocks, wo Jesus spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt. Nur wenn ich ganz eng an meinem Heiland bleibe, in der Kraft des Evangeliums eben, da liegt diese Stärke, damit in meinem Leben beides heranreifen kann, die Liebe zu Gott und die Freude an seinen Geboten. Ich muss zugeben, und vielleicht geht es euch auch immer wieder so, ich staune immer wieder beim Lesen der Psalmen, wie sehr diese Schreiber Gottes Wort wertschätzen. Wie sehr sie Gottes Wort lieben und hochachten und mit welcher Lust sie bestrebt sind, es zu tun und zu befolgen. Nur ein paar Kostproben will ich euch aus Psalm 119 vorlesen. Ja, dieser Psalm sprudelt quasi über vor Lobpreis über Gottes Worte, Gebote und Gedanken. Zum Beispiel Psalm 119, Vers 14 bis 16, da heißt es: Es macht mir Freude zu tun, was du sagst, mehr als aller Reichtum mir Freude macht. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Satzungen, dein Wort vergesse ich nicht. Vers 35, ganz ähnlich. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust dazu, Freude dazu. Vers 47, 48 geht es weiter. An deinen Geboten habe ich Lust, ich liebe sie sehr. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Satzungen nachsinnen. Kennen wir auch diese Lust an Gottes Wort? Dieses sehnsüchtige Ausstrecken nach seinen Gedanken, nach seinen Worten, nach mehr von Gott. Vers 97 geht es nochmal weiter. Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Es füllt mein Denken den ganzen Tag. Mit was Besserem könnten wir denn unseren Tag füllen? Als mit Gottes Gedanken. Mit seinen Worten, mit seinen Anweisungen. Was für eine Liebe zum Wort Gottes. Und wenn ihr diesen Psalm noch weiter quer lest, werdet ihr noch mehr entdecken. Eine Liebe zum Wort Gottes, die mich immer wieder umhaut. Dahin möchte ich auch immer wieder gerne kommen. Diese Lust, diese Freude am Wort Gottes zu haben. Dass sie mein Leben durchdringt. Dass ich mich danach sehne und so gerne auftanke bei ihm. Lasst uns da auch füreinander immer wieder beten. Da, wo die Freude vielleicht erkaltet ist, wo sie ein bisschen weniger geworden ist, dass wir wieder neue Lust bekommen, um Gottes Wort zu studieren, davon zu lernen und es auch zu lieben. Denn im Leben eines solchen Menschen, wo die Liebe zum Wort so hervorsticht, wo Gott so groß gelobt und erhoben wird, wo so eine Gottesfurcht, so eine Gottesliebe hervortritt, so ein Leben, es bleibt nicht ohne Spuren. Diese Lebensweise hinterlässt Segensspuren. Sowohl im persönlichen Leben als auch im Leben der eigenen Familie, sogar der Nachkommen. Davon berichtet uns Psalm 112 auch in den Versen 2 und 3. Wer also Gott fürchtet, wer sich an seine Gebote hält, was wird denen verheißen? Seine Nachkommen werden im ganzen Land einflussreich sein. Ja, sie alle, die aufrichtig vor Gott leben, werden von ihm gesegnet. Wohlstand und Reichtum sind im Haus eines solchen Menschen zu finden. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Wie anfangs schon erwähnt, ist es hier wichtig, die Unterschiede zwischen dem alten und neuen Bund zu erkennen. Im alten Bund gehörte tatsächlich materielles Wohlergehen zu den Beweisen des göttlichen Segens für sein Volk. Das hat Gott seinem Volk versprochen, als sie ins gelobte Land eingezogen waren. Und deshalb waren die Apostel, seine Jünger eigentlich auch schockiert, als Jesus sagte, es sei schwer für Reiche ins Reich Gottes einzugehen. Matthäus 19. Ja, wenn schon Reiche nicht ins Reich Gottes eingehen können, wer denn dann? Fragten die sich. Als Hiob alles verloren hatte, war das für seine drei Freunde der Beweis dafür, dass Gott ihn für seine Sünde bestrafte. Irgendwas musste bei diesem Hiob doch faul sein. Das war ein logischer Fehlschluss für sie, an dem sie wahnsinnig hartnäckig dran festhielten. Wenn wir aber diesen Mann, diesen Psalmschreiber aus Psalm 112 hier anschauen, wie er beschrieben wird, dann merken wir, er war gerecht in den Augen des Herrn. Viermal lesen wir das, Vers 3, Vers 4, Vers 6 und Vers 9. Er hatte seinen Wohlstand auf rechtmäßige Weise erworben. Und gleichzeitig war er aber auch großzügig mit seinem Reichtum, weil er wusste, ich habe es von Gott bekommen. Wir lesen in Vers 9, er teilte seine Güter mit den Armen, er verlieh sein Geld, ohne zu wuchern mit den Zinsen. Dieser Mensch, er war nicht geizig, er war nicht habgierig, sondern, wir lesen in Vers 5, er war barmherzig. Er beobachtete die Mahnungen und Worte des Herrn, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen, genau wie es ja im Gesetz des Mose eben für sie gefordert war. Und wenn der Apostel Paulus in 2. Korinther 9, Vers 9, genau diesen Vers 9 aus Psalm 112 zitiert, dann ist das eine klare Aufforderung an heutige Gläubige, diesem Vorbild des großzügigen Lebensstils, des barmherzigen Gebens unbedingt nachzueifern. So wie er hier gelebt hat, dürfen wir und sollen wir auch heute für die anderen sorgen, großzügig sein. Das Wort Horn hier in Vers 9, wo es heißt, sein Horn wird emporragen in Ehren, ist ein Bild für Macht und Würde. Das bedeutet, weil dieser Mann in Psalm 112 so großzügig war, gab der Herr ihm auch eine herausragende Stellung unter seinen Zeitgenossen. Wenn wir also sehen, was dieser Mann, dieser Psalmschreiber, für ein großes Vertrauen in seinen Herrn hatte, wie er Gott liebte, wie er auch seine Mitmenschen liebte, die in Not waren, dann drängt sich uns der Gedanke an die Verheißung aus Matthäus 6, Vers 33 förmlich auf. Ja, Gott sorgt für den, der sich an ihn klammert, der sein ganzes Leben in Gottes Hände gibt, der sein ganzes Leben in Gottes Reich investiert. Gott segnet den, der ihm vertraut. Es war damals so und es ist heute immer noch so. Damit kommen wir zum Schluss nochmal auf das Thema Segen zu sprechen, mit dem ich anfangs eingeleitet hatte. Segen, wie wir ihn als Gläubige des neuen Bundes erleben dürfen. Wir haben gesehen, dass die größte Segnung für uns heute nicht mehr im irdischen Wohlstand oder Reichtum zu finden ist, sondern es sind Segnungen, die aus der Himmelswelt kommen. Segnungen, an denen wir heute als Gläubige teilhaben dürfen. Wenn wir kurz Epheser 1 noch aufschlagen, finden wir eine kleine Liste, eine kleine Übersicht genau dieser Segnungen, die uns heute gilt als Nachfolger Jesu. Wir lesen dort zum Beispiel in Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wir sind auserwählt, schon lange vorher, vor Grundlegung der Welt. Vers 5, wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft, um Kinder Gottes zu sein. Vers 7, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Deshalb feiern wir nachher noch das Abendmahl, um dafür Danke zu sagen, für sein Blut, für seine Erlösung. Vers 11 geht es weiter, in ihm haben wir ein ewiges Erbteil. Wir wissen, wir haben eine ewige Hoffnung. Vers 12 sagt er, in ihm seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist und so weiter. Diese Liste ist hier noch nicht fertig. Aber ihr Lieben, es wäre zu wenig, es wäre fast fatal, wenn im Kontext des Segens wir nur über die Geschenke Gottes sprechen würden und es überlesen würden, wozu sie uns geschenkt wurden. Warum haben wir diese ganzen Geschenke, die hier aufgelistet sind, überhaupt bekommen? Die Begründung lesen wir nämlich auch immer in diesen Versen mit. Wozu hat Gott diesen Segen uns gegeben? Vers 4 sagt er, auserwählt hat Gott uns, damit wir heilig und tadellos vor ihm leben. Heilig und tadellos. Vers 5 sagt er, vorherbestimmt hat er uns, weil er wollte, dass wir als Söhne und Töchter in seiner Nähe leben. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Und so könnten wir die Verse weitergehen und werden eines feststellen: Der größte Segen Gottes für uns sind nicht die Geschenke an sich, sondern der Grund, wozu sie uns geschenkt wurden. Der erhöhte Christus möchte uns nämlich in sein Bild, in sein Ebenbild verwandeln. Er möchte aus unserem Leben etwas machen zum Lob, zum Preis, zur Herrlichkeit für ihn. Das heißt, der größte Segen, den wir auf dieser Erde erleben können, ist also die von Gott geschenkte Veränderung in meinem und in deinem Leben. Jesus ähnlicher werden. Das ist der Hauptgrund des Segens Gottes. Segen Gottes im Heute meint also den Reifeprozess, in dem wir gestartet sind, als wir neugeboren wurden durch den Geist Gottes, als er in unser Leben eingezogen ist und die Grundlage dafür gelegt hat, Jesus ähnlicher zu werden. Wir sollen eben als Gläubige heutzutage nicht nur Teilhaber seiner Segnungen sein, empfangen und empfangen und empfangen. Nein, wir wollen viel mehr als nur irdischen, äußeren, vergänglichen Segen. Wir wollen sein wie der eine, der uns diesen Segen spendet, der sich selbst für uns dahingegeben hat mit dem großen Ziel, aus unserem verkorksten, kaputten Leben etwas zu machen, das ihn ehrt, das ihm Freude macht, das ihm ähnlich ist. Ich habe mich gefragt, und damit komme ich nochmal auf die Eingangsfrage zurück, welchen Segen haben wir vor Augen, wenn wir anderen Gottes Segen wünschen? Was verstehen wir eigentlich unter Segen Gottes? Denken wir dabei vor allem an irdische Segnungen? Wir wünschen Gesundheit, wir wünschen Zufriedenheit, wir wünschen Glücklichsein, Wohlergehen, was ja alles gute, schöne Dinge sind. Aber aus Gottes Sicht sind sie doch zweitrangig. Was mir aufgefallen ist, insbesondere bei den irischen Segen, die ja sehr gerne bei Karten, Geburtstagskarten oder auch bei Kalendern verwendet werden, sie sprechen sehr häufig von den Segnungen, die Gott uns gibt. Aber in erster Linie betonen sie immer das irdische Glück, das irdische Wohlergehen. Diese Verse passen eigentlich sehr gut zu unserer Individualgesellschaft. Herr, segne mich. Und zwar möglichst dick. Mit möglichst vielem, möglichst breit gefächert. Aber im biblischen Segensverständnis gehen sie eigentlich meilenweit vorbei. Und ich glaube, sogar in vielen Segensliedern dominiert oft das, was Gott mir geben soll und nicht das, was er in mir bewirken möchte durch diesen Segen. Dieser Segen wird uns nicht einfach nur so gegeben, sondern immer mit einem Grund. Gott steht dahinter, und um unser Leben umzugestalten, unser Leben ihm ähnlicher zu machen. Eigentlich schade, habe ich mir da gedacht, dass wir, wenn wir über Segen sprechen, so oft von etwas ganz anderem ausgehen, wie Gott es sich gedacht hat. Haben wir uns als Gläubige auch nicht mehr zu wünschen, als nur für äußeres Glück und Wohlergehen beizutragen? Ich möchte euch einladen, mal vermehrt darauf zu achten, wenn ihr wieder Segen Gottes wünscht, auf einer Karte oder persönlich oder wie auch immer, worauf es euch ankommt. Vielleicht könnt ihr das sogar dann schon formulieren, an welchen Segen Gottes ihr denkt. Denn aus Gottes Sicht gibt es keinen größeren Segen, als schon in diesem Leben das Privileg zu genießen, Jesus ähnlicher werden zu dürfen. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, du bist so reich in deinem Schenken, in deinem Geben. Du segnest uns mit so vielem und wir danken dir für all das Gute in unserem Leben. Ja, wir wollen aber nicht nur dankbar sein für die äußeren Segnungen, auch nicht nur dankbar sein für die geistlichen Segnungen, sondern wir wollen sehen, was du damit bezwecken möchtest, was dein Ziel bei all dem ist, Herr Jesus. Du möchtest unser Leben verwandeln, dir ähnlicher machen, zu Menschen machen, die handeln und denken wie du es uns vorgelebt hast. Danke für dein Vorbild. Danke für deine Liebe, die so unendlich groß ist und die uns immer wieder anstecken möchte, dich wieder zu lieben, deine Gebote gerne zu tun. Hilf uns, dass wir uns an dir, an dem Weinstock festklammern, dass wir deine Nähe suchen, deine Gegenwart und davon gestärkt in den Alltag gehen. Herr Jesus, wir brauchen dich so sehr und wir danken dir, dass du es bist, der unser Leben reich machen kann, segensreich machen kann. Danke für deine Liebe zu uns. Amen.